ja, ausgewiesene Experten und Expertinnen. Muss aber sagen, dass es bedauerlich ist, dass so wenige Leute hier sind. Also erstmal Glückwunsch, dass Sie uns gefunden haben zur rechten Zeit. Das ist ja schon eine Auszeichnung für sich. Denn leider ist in der Kommunikation hier doch was eklatant Schlechtes gelaufen. Der Termin und das Thema ist zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich für heute Nachmittag um 16:30 angekündigt. Und von daher ist es ja fast so verwunderlich, dass ein paar Leute mitbekommen haben, dass das Ganze falsch war im Katalog und auch in der Kommunikation draußen auf den Plakaten. Nichtsdestotrotz sollten wir uns einen angenehmen frühen Nachmittag hier gemeinsam gönnen. Das Thema ist allemal spannend und aktuell. Ich habe vielleicht eine kleine Anregung, weil so die Weite des Raumes ist sehr weit. Wenn Sie Lust haben, bis nach vorne zu kommen, dann ist es vielleicht auch nachher in der Diskussionsrunde einfacher. Ansonsten würde ich sagen, angesichts der begrenzten Zeit, die wir für das Thema haben, gehen wir gleich in medias res. Ich sollte vielleicht noch vorstellen, wer ich bin. Ich habe die Freude, dieses Nachmittagspanel zu moderieren. Mein Name ist Bernhard Geier. Ich war für, ja, gerade haben wir uns ausgetauscht, knapp 18 Jahre Geschäftsführer des Weltdachverbandes für biologischen Landbau, IFOAM. Bin journalistisch tätig und arbeite seit ein paar Jahren in einer meiner kleinen Agentur namens Collabora. Ja, wir machen das im Strickmuster, links, rechts, wir lassen aber keinen Fall. Ich möchte deswegen als erstes Dr. Angelika Hoppe bitten, zu uns zu sprechen und etwas zum Thema beizutragen. Angelika Hoppe ist staatlich geprüfte Lebensmitteltechnikerin, kommt aus Dresden, ist sehr lange, nämlich seit 1994 schon mit der Verarbeitung von Bioprodukten beschäftigt und ist in verschiedenen Gremien aktiv, allen voran die ehemalige AGÖL, die jetzt ja zur BÖLW mutierte oder sich weiterentwickelt hat, vertritt dort die ist Vertreterin der deutschen Bioverarbeiter in der deutschen Lebensmittelbuchkommission, für die sie auch Leitsätze schreibt. Qualitätssicherung ist eine Kernkompetenz und Öffentlichkeitsarbeit, und in dieser Kombination haben wir sie heute hier. Herzlich willkommen und vielleicht ja, den Eisbrecher zum Thema Was ist anders an Bio?
Ja, ich freue mich auch, dass ein paar Gäste zu uns gefunden haben. Dieses Thema, was ist anders an Bio, ist etwas, was immer wieder diskussionswert ist. Denn Bio hat sehr viele Aspekte, die es zu betrachten gibt. Und Bio hat vor allen Dingen einen Aspekt, der immer wieder beim Verbraucher vor allen Dingen aufstößt und den jeder Hersteller, Händler nach außen bringen muss, dass nämlich Bioprodukte preisintensiver sind und damit eine besondere Qualität zu, ja, in die Öffentlichkeit und auch an denjenigen, der letztlich dafür bezahlen muss, hinzubringen ist. Und diese Aspekte über den Handel dann zum Verbraucher zu bringen, erfordert immer wieder, ja, neue Darstellung der Argumente. Da ja auch die Argumentation von außen etwas immer vorgegeben wird, die Lebensmittelskandale bieten immer wieder einen Aspekt zu sagen, Bio ist anders, und da hat man eine Qualitätssicherung dahinter, dass Bio immer passt. Bio hat eine Innovationskraft, die von konventionellen Herstellern kopiert wird oder wo Denkanstöße herkommen. Ich komme gerade eben von der Veranstaltung zur Verleihung des Bio-Innovationspreises der Lebensmittelverarbeitung. Dort sind einfach so viele Aspekte, die von den dortigen Herstellern in den Vordergrund gebracht werden, was deren Überleben einfach auch sichert, dass man sich mit älteren Getreidesorten befasst, dass man eine bestimmte Verarbeitung von Ölen mit kaltgepressten Ölen, mit geschälten Ölsaaten vermarkten kann. Dort muss man sich wirklich immer wieder was Neues überlegen im Bereich Bio, um auch nicht nur den hohen Preis durch die Ökolandwirtschaft, die besonders ist, darzustellen, sondern auch in der Verarbeitung braucht man gewisse Aspekte, um zu sagen, Bio ist etwas anders, ist mehr wert, und da nutzen wir einfach, ja, immer wieder gerne das Forum darzustellen, wo ist denn Bio anders und mehr wert. Wobei, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, derzeit bei dem harten Rohstoffgerangel, um überhaupt Bio-Rohstoffe zu kriegen, sind uns die konventionellen Kollegen inzwischen recht nahe mit dem Preis gekommen. Also ein Bio-Weizen wird sehr hoch bezahlt im Moment, aber auch ein konventioneller Weizen muss sehr teuer eingekauft werden. Und bei der derzeitigen Preissteigerung von Milchprodukten ist es bei mir in Dresden, wo ich zu Hause bin, sogar passiert gewesen, dass die Biomilch zuerst ausverkauft war, weil sie ein paar Cent günstiger war als die konventionelle Milch für ein paar Wochen. Also im Moment ist einfach so sehr viel in Bewegung bei Bio, dass ich jetzt fast schon wieder in Schwatzen gerate, aber gerne den anderen Kollegen erstmal noch das Wort weitergeben möchte und denke, in der Diskussion kommen wir dann gerne noch zum einen oder anderen Aspekt. Ich danke.
Ja, sicher ist momentan sehr viel in Bewegung und das ist auch genug Zündstoff für Diskussionen und das werden wir aufgreifen, was da genau in Bewegung ist, dann auch gerne unter Einbindung von Ihnen. Aber vielleicht die erste Runde hier auf dem Panel weitergeführt. Ich freue mich jetzt als nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Herrn Bernhard Bonfig. Er ist Küchenchef bei, ja, wir kennen es immer noch als Gerling, aber jetzt glaube ich im großen Konzernverbund ist es dann HDI Gerling und ist dort recht lange schon als Küchenchef, Küchenleiter und hat ja weit über 10 Jahre schon Erfahrung Bio in die Kantine, zu einer Zeit, wo das in Kantinen sicher noch absoluter Seltenheitswert hatte, vielleicht von ein paar Studentenmensen abgesehen. Ja, vielleicht zum Einstieg eine Reflexion, wie kam es dazu, was passiert da genauer? Und ja, ist alles anders bei Gerling in der Kantine?
Ja, also erstmal bleibt alles bei HDI Gerling genauso, wie es vorher eben bei Gerling gewesen ist. Warum hat so eine große Kantine eben sich umgerüstet auf Bio? Seinerseits war eigentlich die Überlegung, der Ausschlag, die BSE-Krise und dann das Vertrauen in die Lebensmittel, die bei den Versicherern oder bei den Leuten im Haus, bei unseren Gästen eben da doch etwas ins Wanken gekommen ist. Und haben uns eben mit beschäftigt und sind eben dann auf Bioprodukte gestoßen. Das war eigentlich der Anfang und dann kam eben Zug um Zug dazu, zu der Überzeugung, dass wir ganz klar sagen, das ist für uns und für unsere Gäste eigentlich das bessere Lebensmittel, das sichere Lebensmittel und auch das, was da an Qualität rauskommt, ist durchaus für den Fachmann eigentlich das, womit er sich durchaus identifizieren kann. Das ist eine gute Qualität und damit kommt eigentlich geschmacklich und sensorisch und auch optisch sehr gut klar. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben eben dann ausschließlich mit Bioprodukten gekocht. Das haben wir 1998 eben angefangen. Haben uns aufgrund dieser Vorgehensweise dann in 2000 zertifizieren lassen. Weil wir gesagt haben, wenn wir es eh schon alles in Bio machen, dann lassen wir uns auch darauf eben eine Zertifizierung geben. Waren dann damit eigentlich die erste Großküche, die sich in diesem Umfang hat, auf Bio zertifizieren lassen. Haben dann aufgrund dieser Zertifizierung und sagen wir, der umweltfreundlichen Vorgehensweise, weil wir wollten auch nicht nur Bio auf Teufel komm raus machen, wir hatten eigentlich schon den Gedankengang, dass wir damit eigentlich verbinden, eine umweltfreundliche, eine regionale Beschaffung, sagen wir, regionale Wirtschaftskreisläufe. Das war eigentlich so der Gedankengang, das muss doch irgendwo in groben Zügen erstmal möglich sein. Diesbezüglich sind wir eben ausgezeichnet worden mit dem Bio-Star von der Frau Künast in 2003. Und in 2004 sind wir ebenfalls ausgezeichnet worden von der Frau Bärbel-Höhn aufgrund dieser umweltfreundlichen Vorgehensweise. Ja, das war es erstmal so.
Ja, das ist in der Tat ausgezeichnet, vor allem wenn man das die Pionierleistung dabei betrachtet. Und ich glaube, da können wir doch bei dem einen oder anderen, was da an Erfahrungswert hinter diesen doch beeindruckenden Entwicklungen steckt, nochmal nachfassen und etwas in die Tiefe gehen. Wir machen flott in der Runde weiter, das ist richtig schön dynamisch. Ich darf den nächsten Gast des Nachmittags herzlich begrüßen, Thomas Speck. Wir kennen uns ganz lange schon, aber ich habe ein paar Sachen gerade eben erst erfahren in der Vorstellung. Fast schon ein klassischer Weg, Milchschafzucht, Landwirtschaft betrieben, obwohl ursprünglich Lehrer und Sozialarbeiter. Das war so ein, ich würde sagen, 70er, 80er Jahre Klassiker, kommt mir sehr bekannt vor. Dann den Käse gemacht mit den Milchschafen und aber dann doch ein Studium in Richtung Betriebswirtschaft und dann ist es sicher sehr erstaunlich und vielleicht aber auch eine Erklärung, warum Sie so lange bei der GEPA sind. GEPA ist das Handelshaus für faire Produkte, nämlich nach dem BWL-Studium Manager und ich denke sogar Spitzenmanager bei Höchst gewesen und von Höchst zu GEPA, das ist natürlich eine steile Karriere. Ja, das ist eine steile Karriere, ganz sicherlich. Aber was wir mit Thomas Speck hier in der Runde einbringen und die Runde erweitern, ist in der Tat beim Qualitätsbegriff, was ist anders an Bio, den Gedanken fair. Denn wir essen auch fair und fair ist zunehmend Bio. Ich habe vorhin, bevor ich herkam, meinen Computer ausgeschaltet, weil ich einen Bericht fertig gemacht habe, zum Schokolademarkt und habe damit Freude festgestellt, dass über oder um die 70% mittlerweile, und das ist eine Zahl, die ich aus dem Haus bekommen habe, in Bio-Qualität ist. Und gerade dieser Brückenschlag und diese Trendwende, diese Trendentwicklung wäre natürlich bei der Thematik heute interessant, etwas mehr zu erörtern. So, herzlich willkommen und bitte.
Ja, vielen Dank. Wie schon gesagt, GEPA, the Fairtrade Company, macht nicht nur Bio, sondern macht vor allen Dingen auch fair, und das zwar zu 100%, so Bio ungefähr die 70%, wie angemerkt. Was wir festgestellt haben in dieser Zeit, seit 1975 sind wir insgesamt am Markt, es hat sich auch in Bio viel verändert insgesamt. Wenn man das mal so vergleicht mit den 70er Jahren, mit den Biogeschäften damals, das ist mit heute überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ne? Es ist nicht mehr zu vergleichen, was die Qualität der Produkte angeht. Auch bei dem Fairtrade-Kaffee hat man damals immer gesagt, das zerfrisst eigentlich die Magenwände und man schmeckt das Leid der ganzen Welt in diesem Kaffee mit. Heute ist es so, dass unsere Kaffees beispielsweise in der Gastronomie, die Bio-Kaffees genommen werden oder auch in großen Firmenkantinen genommen werden, nicht weil sie fair sind oder weil sie bio sind, sondern weil sie in einer Blindverkostung alle anderen Kaffees ausstechen und am besten abschneiden gegen Jacobs und Co. und alles, was da sonst am Markt noch aktiv ist. Das heißt, da liegen eigentlich Welten zwischen dem, was in 70er Jahren mal war und dem, was heute ist, was man auch beobachten kann. Ein Markt, der für uns auch ganz stark dazugekommen ist, ist der klassische Lebensmitteleinzelhandel, auch gerade für die Bioprodukte. Das läuft bei uns unter der Überschrift Bio und Fair. Das ist einfach, was man beobachten kann, dass Bio in den letzten Jahren und Jahren wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, in der Mitte des Verbraucheralltags angekommen ist. Man im Grunde überall bis hin zu den Hard-Discountern mittlerweile Bioprodukte findet und zunehmend auch Produkte, die nicht nur Bio sondern die auch fair sind. Und das hat, glaube ich, viel zu tun mit der Qualitätspyramide, wenn man das mal so sagen kann. Weil wir haben am Markt verschiedene Qualitätsstufen. Wir haben eine sogenannte Einstiegspreislage, ein sehr großer Markt, ein Markt, der stark wächst, ein Markt, der umkämpft ist und wo ich wachsen kann und gewinnen kann, wenn ich die Preisführerschaft habe. Wir haben darüber die Marken. Dann haben wir den Premium-Bereich, das heißt da, wo die Produkte von einer sehr guten Qualität sind. Und was sich zunehmend, stellen wir zumindest fest, bei den Verbrauchern durchsetzt, ist, dass es einfach nur ein Spitzenprodukt im Sinne von Produktqualität, der Kaffee muss gut schmecken, immer mehr Verbrauchern überhaupt nicht mehr reicht. Sondern die sagen, wenn wir Qualität haben wollen, dann wollen wir auch rundherum eine Spitzenqualität haben. Also nicht nur was den Geschmack angeht, sondern auch was beispielsweise diesen Bio-Aspekt angeht und zunehmend auch was die soziale Qualität von Produkten angeht. Und dann kommt eben das Fair dazu. Und dann bewege ich mich im absoluten Premium-Bereich, wenn ich das schaffe. Und keine von den drei Ebenen darf fehlen. Das Produkt muss Premium sein, Bio muss dazukommen und fair. Und dann bin ich genauso wie in dem Discounter-Bereich in einem Wachstumsmarkt. In einem viel, viel kleineren Markt, aber in einem Wachstumsmarkt. Was am Markt zurzeit Schwierigkeiten hat, ist alles, was dazwischen liegt, was Kompromisse macht bei den Qualitäten, nicht ganz oben an der Spitze ist und auch nicht die Preisführerschaft hat, weil das hat nämlich eher Rückgang und wird dazwischen sozusagen zermahlen. Da befinden wir uns auf einem Erfolgskurs mit starken Wachstumsraten. Ich habe 1990 bei der GEPA angefangen, da haben wir noch 8, 9 Millionen Euro Umsatz gemacht. Jetzt marschieren wir auf die 60 Millionen zu und wachsen jedes Jahr zweistellig. Im Bereich des LEHs sogar bis zu 30%. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, wo ich glaube, dass Bio insgesamt davon getragen ist. Und auch das ist an Bio anders. Bio wächst über dem Durchschnitt des Marktes, während beispielsweise, wenn ich Kaffee mal wieder nehme, insgesamt der Kaffeeverbrauch stagniert. Aber wenn es gute Kaffees sind, wächst das. Wenn es Bio-Kaffees sind, wächst das. Und Fairtrade-Kaffees wachsen allemal auch.
Ja, danke für diese erste Einschätzung. Auch da kommen wir sicher auf das ein oder andere zurück. Ich habe schon ein paar kleine Stichpunkte aufgegriffen, die wir vertiefen können. Ich möchte diese erste Runde abschließen, nicht last und least. Umso herzlicher unseren Gast aus dem Bundesministerium, jetzt umgestellt für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das V ist nach hinten gerutscht. Hier aus Bonn noch. Wolfgang Reimer, auf der Scholle aufgewachsen, der Scholle auch treu geblieben. Im Umfeld der alternativen Bauern, würde man sagen, der ABL, sehr engagiert gewesen. Und jetzt als Unterabteilungsleiter im Ministerium für 6 Referate zuständig, unter anderem auch für das Referat Bio im Ministerium. Ja, was ist anders in Bio? Und vielleicht auch, was ist anders heute im Vergleich zu vor 5 Jahren?
Ja, was ist anders in Bio? Und vor allem meine Rolle ist ja auch, warum kümmert sich der Staat um Bio? Warum kümmert sich die Regierung um Bio? Und vielleicht 2 Beispiele, die das verdeutlichen mögen von aktuellen Untersuchungen. An der Uni Kiel ist ein Betriebsvergleich gemacht worden in der sogenannten Kompass-Studie von ungefähr 42 real existierenden Betrieben, und zwar überdurchschnittlich gut geführte konventionelle Betriebe und Ökobetriebe. Und man hat berechnet, wie die Nährstoffbilanzen sind und wie die Auswaschung des Stickstoffs auf Grundwasser und damit Trinkwasser in den verschiedenen Betriebskategorien ist. Und man hat in dieser Studie eklatante Unterschiede festgestellt, obwohl es sich bei den konventionellen Betrieben um Spitzenbetriebe gehandelt hat. Also sprich, ein Grund, weshalb für den Staat der Ökolandbau durchaus wichtig ist: er hat natürlich Vorteile in Bezug auf die Umweltmedien, er gefährdet nicht das Trinkwasser. Ein 2. Punkt, kann ich eine andere Studie zitieren: die chemischen Landesuntersuchungsämter in Baden-Württemberg haben seit über 10 Jahren Monitoring betrieben, nämlich Rückstandsbelastung von Lebensmitteln mit Pestiziden. Auch da war es so, dass die Öko-Lebensmittel, die inländischen fast überhaupt nicht, die importierten zum Teil, aber deutlich geringer, nämlich um über 40% geringer als die konventionellen Lebensmittel belastet waren. Also es sind nur 2 Beispiele, wo der Staat sagen muss, der Ökolandbau hat eindeutige Vorteile, und es liegt in unserem Interesse, im gesellschaftlichen Interesse, den Ökolandbau stärker auszudehnen. Dazu kommen natürlich noch, dass wir feststellen, dass in der Nahrungskette vom Biobauern bis zum Verbraucher deutlich mehr Menschen beschäftigt sind in der Verarbeitung, in der Erfassung, in dem ganzen Prozess von Produktion bis zum Verbrauch, deutlich mehr Menschen beschäftigt sind und auch eine höhere Wertschöpfung anfällt. Also auch das sicherlich ein Grund, weshalb wir ein Interesse haben, den Ökolandbau auszudehnen. Und gut, das sind jetzt mal 3 verschiedene Bereiche, die wir wahrscheinlich noch vertiefen werden in der Diskussion. Das zeigt aber, dass es durchaus Gründe gibt, für eine Regierung den Ökolandbau zu unterstützen. Und ich glaube, wir haben ja in der Beziehung in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Wir haben die Bundes-, aber auch die Länderregierung zum einen den Anbau unterstützt, die Umstellung des Anbaus auf Ökolandbau. Und wir haben speziell ein ökologisches Bundesprogramm gemacht, von Frau Künast begonnen, aber mit Herrn Seehofer fortgesetzt, wo wir die gesamte Kette von Erzeuger über Verarbeitung bis hin zu allen Bereichen des Verbrauchs, ob das jetzt Kindertagesstätten sind, Schulen, bis hin zu den großen Supermarktketten und so weiter, wo wir alle Bereiche dieser Kette versuchen, über Bio zu informieren, ihnen die Möglichkeit der Schulung geben, um damit den Ökolandbau nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da Deutschland ja innerhalb Europa eine doch inzwischen, außer jetzt Schweiz und Österreich, die kleinen Länder abgesehen, aber im Kern Europa der großen Staaten eine führende Rolle eingenommen hat, haben wir da in den letzten Jahren auch sehr viel bewirkt.
Ja, wir haben in der Tat in der ersten kurzen Runde schon relativ viele Themen einfach aufgeworfen oder angedeutet, angesprochen, die wir jetzt vertiefen könnten. Ich würde aber ganz gern zur Strukturierung, weil es so ein vielschichtiges Thema ist, wie ja alles reinpasst, haben wir ja schon gemerkt in der ersten Runde, vielleicht doch nochmal eine Runde anschalten und ein klein bisschen tiefer gehen bei der Frage des Genießens. Der Untertitel ist der Genuss ohne Reue. Ich tendiere dazu, lieber zu sprechen von einem bewussten Genuss. Die kleine Schnecke outet mich hier als Slowfood-Aktivist. Ich bin bei Slowfood, der Esskulturbewegung, sehr aktiv, weil der Brückenschlag von Agrar zur Esskultur ist, glaube ich, sehr offensichtlich und hier auch Konsens. Dort hat es der Gründer und immer noch geistige Inspirator der Bewegung mit seinem Buchtitel Fair, Sauber, Gut mit den 3 Punkten angesprochen, was auch hier schon in der Runde ähnlich angesprochen wurde. Ich würde gerne nochmal einmal hier rund gehen und nochmal ein bisschen nachfragen. Genuss ohne Reue, bewusster Genuss. Vielleicht so aus dem Qualitätswinkel heraus erst nochmal das ein bisschen tiefer zu beleuchten.
Ja, Bio ist Genuss, wird gerne eben in den Zusammenhang gebracht, Genuss ohne Reue. Ich habe zwar ein bisschen Problem damit, was bereuen zu müssen, wenn ich was esse, weil Essen gehört für mich zum Leben. Und ich mache mir natürlich einen großen Kopf ums Essen. Ich bin Lebensmittelchemikerin und sehr bewusst in die Biobranche eingestiegen, nachdem ich im Studium gelernt habe, aus welchen Grundzutaten, die manchmal nicht sehr fein sind, man noch etwas zu essen machen kann. Und da ist man sofort konfrontiert mit Zusatzstoffen, mit Pülverchen, mit dem Bausteinkasten, Lebensmittelkomponenten zusammensetzen und hinterher soll es irgendwie vermarktbar gemacht werden und muss irgendwie dem Geschmack der Kunden entsprechen. Und da landet man automatisch, ohne zu fragen, auf dem Weg gleich im Bereich ökologische Lebensmittel und in der Bioverarbeitung. Man landet ein bisschen im Naturkostbereich, im Bereich Vollwertkost, vollwertige naturbelassene Nahrung, aber auch jeder hat das innere Bedürfnis nach süßen Lebensmitteln. Also auch, ich kann mich noch an die ersten Diskussionen erinnern, ob der weiße Zucker in ein Bio-Lebensmittel rein darf. Das war eine heiße Diskussion. Der erste Malzlutscher, der im Bioladen angeboten wurde, war eine heiße Diskussion. Und das bestlaufendste Produkt jetzt derzeit im Süßwarenartikelbereich sind Schaumküsse. Etwas, wo wirklich vor 10 Jahren keiner gewagt hätte, das in Zusammenhang mit Bio überhaupt zu nennen. Und deshalb ist Bio für mich einerseits der Genuss, dass ich sagen kann, ich weiß, wo die Lebensmittel herkommen, ich kenne den Weg und ich kann mich darauf verlassen, dass die Bio-Banane korrekt produziert wurde. Und dafür ist es für mich sehr wichtig, ohne Spritzmittel und mit umwelt- und standortgerechten Methoden etwas anbauen zu lassen, was ich dann auch wirklich ohne Reue genießen kann. Das ist für mich wichtig. Aber auch ein ganz anderer Aspekt der Gesundheit für Kinder werde ich auch sehr häufig gefragt. Ich bin Mutter von einem 3,5-jährigen Sohn und die Leute wundern sich, dass mein Sohn erstens selten krank ist und wenn er krank ist, ist er sehr schnell wieder erholt. Da fragt dann die eine oder andere Mutter, sag mal, ihr habt doch Bio im Kindergarten und machst du zu Hause das auch so? Und da kann ich nur sagen, ich vermute, dass das mit ein Aspekt ist, dass diese Gesundheit aus den Bio-Lebensmitteln vielleicht doch auch auf meine eigene Gesundheit einen Wert mitbringt. Und das sind Aspekte, die kommen wirklich aus dieser eigenen Qualität, wo man sich so schwer tut, diese spezielle Qualität nachzuweisen. Weil jeder Hersteller, Verarbeiter, Händler, aber auch der Verbraucher hätte ganz gerne das Teststäbchen, mit dem er einkaufen gehen kann, ranhalten kann und das mir zeigt, dass es A, wirklich Bio und B, es ist gesund für mich. Es hat einen Nutzen für mich. Das ist immer relativ schwer, so auf einfache Parameter festzustellen, weil Bio ist ein sehr großer, ganzheitlicher Komplex und jeder trifft seine Entscheidung, was für ihn Genuss ist, was für ihn gesund ist und wie viel er davon dann auch zu sich nimmt. Soweit erstmal.
Ja, ich bleibe einfach mal so ein bisschen in der Reihenfolge, im Rhythmus. Das hat sich gerade einmal eingespielt schon. Das ist für mich dann leichter, den Überblick zu bewahren. Gerling oder HDI Gerling bekommt man ja jetzt, wie wir schon gehört haben, etwas anderes zu essen. Mich würde nochmal interessieren, ein bisschen tiefer die Motivation, die dahinter steckte, so früh und mit doch auch der Konsequenz, das zu machen.
Das war einmal die erste Motivation, war einfach ausgelöst durch die BSE-Krise. Eine große Verunsicherung, logischerweise bei den Gästen. Die wollten alles schriftlich haben, dass da garantiert kein BSE drin ist. Dasselbe haben wir natürlich dann von den Lieferanten verlangt und die haben uns eigentlich dann damals nur garantiert, dass sie eine Garantie haben. Es hat dann keiner garantiert, dass dieses Produkt, was wir eben jetzt gerade gekauft haben, BSE-frei ist. Es fing also bei den ganz Großen an, Nestle, Knorr und so weiter. Die konnten alle nur sagen, wir meinen, dass es so ist, aber wir haben auch eine Garantie, dass wir eine Garantie haben. Dann sind wir eine Stufe weitergegangen, haben gesagt, okay, das geht ja so nicht. Also wir können vielleicht nur sagen, wir haben nur eine Menge an Garantien. Dann sollen doch diese Firma auflisten, was sie alles in ihren Produkten drin haben und einfach nur sagen, sie haben kein Rindfleisch drin. Das war für manche Firmen etwas leicht schwierig und da wollten sie auch alles nicht sagen, was sie alles drin haben. Wir waren dann nachher schon stark entsetzt, dass wir feststellten, dass in der Blumenkohlcremesuppe ganz selbstverständlich Rinderfettanteile in so einem zum erheblichen Maße drin sind. Dasselbe im Vanillepudding und in vielen, vielen anderen Sachen ebenfalls, wo wir es als Köche, als Betreiber es eigentlich nicht so vermutet hätten. Gut, nachher sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir lassen es einfach mal grundsätzlich mit den tierischen Produkten in den Suppen und Soßen, zumindest was die fertige Bauweise eben dann da anbelangt. Wichtig ist bei der ganzen Aktion, dass eben gleichzeitig auf uns zukam von Seiten der Gäste, eben vor 10 Jahren schon, was denn mit den ganzen Konservierungsstoffen, was denn mit den ganzen Nahrungsergänzungsmittel, was ist denn mit der Farbe, was ist denn mit den Geschmacksverstärkern und so weiter. Und wir haben also immer mehr Anrufe bekommen von Leuten, die dann von uns verlangten, wir sollten alles aufzählen. Wir hatten damals auch schon eine Ökotrophologin beschäftigt und die hatte doch einiges an Zeit zu verwenden, um den Leuten klarzumachen, da ist das drin, da ist das drin, da ist das drin. Es war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht verlangt, dass man eben alles deklarieren musste. Das alles waren eigentlich Sachen, wo wir gesagt haben, auf, machen wir das alles noch richtig und blickt dann da überhaupt noch einer durch, und das war eigentlich einer der Hauptgründe, weswegen wir gesagt haben, wir versuchen da einfach etwas mehr Klarheit und Transparenz reinzubringen, und ich glaube, das ist es auch heute gelungen. Also wir brauchen auf unserem Speiseplan an Zusatzstoffen eigentlich außer Nitritpökelsalz nichts mehr zu dekorieren.
Ja, da ist offensichtlich eines nicht mehr drin und dadurch isst man dann in der Tat anders. Eine kleine Frage noch. Die Motivation war jetzt ja eine ganze Breite von Paletten. Kam da auch ein bisschen was von oben? Also ich weiß ja, dass der Herr Gerling selbst ja sehr stark alternativen Ideen nicht nur darüber nachdenkt, sondern auch sehr engagiert ist.
Also es war erstmal der Anschub von unserem Blickwinkel, und dann kam natürlich der Anschub des Unternehmens. Das Unternehmen wollte sich letztendlich dann auch umweltfreundlicher, also nicht nur logischerweise im Küchenbereich, sondern insgesamt umweltfreundlicher und umweltbewusster darstellen. Und da war eben eine dieser Aktionen, die das Unternehmen gefahren hat, dass man gesagt hat, okay, dann versuchen wir es doch eben, wenn Vorschlag seitens der Küche da ist, das funktioniert, dass wir eben eine umweltfreundliche Küche, Kantine aufziehen und dass eben letztendlich dann nur mit Bioprodukten zu arbeiten ist.
Ja, ich schaue jetzt nochmal hier rüber zu Fairtrade. Du hattest ja schon angesprochen, dass früher schon einigen Mutes bedacht hatte, der ganze Weltschmerz lag in der Qualität der Produkte. Bei uns war es so ein gängiger Spruch, man braucht schon verdammt viel Solidarität mit den Companeros und Genossen in Nicaragua, um die Sandino-Dröhnung zu trinken. Da wissen wir, hat sich viel getan. Wie stark würdest du denn beurteilen, ist da die Tatsache, dass jetzt zunehmend und immer mehr Bio die Qualitätsdefinition für Fairtrade-Produkte ist? Ist mit dem Bio der Qualitätsschub gekommen oder gab es auch andere Faktoren? Oder hat es gar keine Rolle gespielt?
Also ich glaube, dass das im Grunde, also bei uns zumindest, eher parallel zueinander gelaufen ist. Weil früher stand immer dieser Solidaritätsaspekt, stand das Fairtrade sozusagen absolut im Vordergrund. Und daneben gab das eigentlich gar nicht viele Qualitätsmerkmale. Das hat sozusagen alles andere zugedeckt und alles andere erschlagen. Und es wurde auch erwartet von den wenigen Kunden, die das gekauft haben, dass die eben dieses Solidaritätsgefühl mitbringen und diese Produkte ertragen letztendlich. Ne? Und es kam dann eigentlich Anfang der 90er aus zwei Ecken eine Qualitätsentwicklung. Das eine war, dass man gesagt hat, wenn ich eine Verantwortung übernehmen will für diese Welt, ne, dann reicht es eben nicht, diese Verantwortung nur für die sozialen Verhältnisse zu übernehmen, sondern dieser Umweltaspekt ist eine ganz wichtige Sache, die einfach immer mit dazukommen muss. Das eine. Und das andere ist, wenn ich letztendlich wirklich nachhaltig was verändern will und vor allen Dingen auch, wenn ich wachsen will im Interesse der Produzenten, beispielsweise der Handelspartner im Süden, dann muss ich die Qualität der Produkte einfach auch verbessern. Und dann hat Anfang der 90er ein konsequentes Qualitätsmanagement angefangen und eine Umstellung zunehmend auf Bioprodukte. Ja, und man hat sehr schnell festgestellt, einfach, dass sich das ausgezahlt hat, sowohl im Wachstum als auch in der Qualität der Produkte, als auch in dem, wie der Verbraucher das honoriert hat. Und gerade weil hier ja auch Gerling-Konzern mit am Tisch sitzt, wenn ich unseren Vertriebsbereich Großverbraucher nehme, wenn man sich da die Kantinen anguckt, die wichtigsten Kunden, das liest sich so, als man quasi einmal durch den DAX durchliest. Ne? Das ist was weiß ich, SAP, das ist die Allianzversicherung, das ist Microsoft Deutschland, das ist die Bausparkasse Schwäbisch Hall und so weiter. Alle haben auf GEPA-Kaffee umgestellt. Gerling weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob das bei Ihnen auch. Ja, dann habe ich das ganz vergessen zu erwähnen. Auch, ne? Was interessant dabei ist, die GEPA hat ja kirchliche Gesellschaften. Es gibt ungefähr 50.000 kirchliche sozusagen Verbraucher, auch Großverbraucher von Kaffeekantinen. Da ist es eher unterrepräsentiert, das Fairtrade-Produkt im Verhältnis zur Wirtschaft. Also genau andersrum, als man das eigentlich vermutet, ne?
Ja, da ist also die Wirtschaft päpstlicher als der Papst in dem Zusammenhang fast. Ist interessant, eine interessante Erkenntnis. Wolfgang, Bio ist besser. Du hast es in deinem Anfangsstatement gleich mit zwei Hardcore-Studien untermauert. Kriegst du da Ärger, wenn du das so deutlich nach außen vertrittst? Ich kann mich erinnern, der Staatssekretär hat auf der Biofach dieses Jahr ja Buhrufe eigentlich geerntet, als er doch das Hohelied der Qualität der konventionellen Lebensmittel sang und sagt, eigentlich ist das ja da alles zum Besten. Dann ist es natürlich schwierig, wenn da alles in Ordnung ist und man da gut isst, dann abgrenzen und sagen, ist dann Bio wirklich Premium?
Also zunächst, es geht nicht um Abwertung. Ich habe vorhin jetzt zwei Studien benannt, eine, die in Richtung Umwelt stellvertretend steht, die andere, die in Richtung, sagen wir mal, negative Inhaltsstoffe bei Lebensmitteln steht, ist mit den Pestiziden. Ansonsten muss man natürlich sagen, es gab ja jetzt vor kurzem diesen Bericht der Stiftung Warentest, die sämtliche aber ein Teil der bisher gemachten Untersuchungen verglichen haben oder die Ergebnisse bilanziert haben. Und da muss man sagen, dass die Öko-Lebensmittel als unverarbeitete Lebensmittel durchweg besser abschneiden. Sie haben höherwertige Inhaltsstoffe, also jetzt die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, Vitamin C-Gehalte und so weiter, da sind sie im Schnitt durchweg besser. Wo es Probleme gibt bei den Öko-Lebensmitteln im Vergleich zu den konventionellen, ist zum einen der Bereich der Intensität des Geschmacks, und zwar bei den verarbeiteten Lebensmitteln. Und hier ist es natürlich so, dass traditionelle Tester einfach Zusatzstoffe auch gewohnt sind. Und es gibt natürlich verarbeitete Lebensmittel mit entsprechenden Zusatzstoffen, die so intensiv schmecken, wie sie es im Naturprodukt nicht erleben können. Und das führt zu diesen seltsamen Situationen. Beispielsweise hat die DLG, die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, jetzt erst vor 2 Jahren begonnen, dass sie auch Bio in ihre Testreihen aufgenommen hat. Und die haben ihre Prüfer extra sensorisch geschult, um sozusagen den Nullwert anders zu stellen. Weil man natürlich, sowohl jetzt der Verbraucher ist gewohnt, dass er ganz intensive Geschmackserlebnisse hat durch die Verarbeitungsprodukte, durch Zusatzstoffe, aber auch Tester haben zum Teil einen anderen Nullwert sozusagen, von der Skala aus ich Lebensmittel beurteile. Und da muss man natürlich neu rangehen. Es gibt aber natürlich durchaus Probleme auch im ökologischen Bereich. Zum einen, weil bisher noch nicht technologisch alle Möglichkeiten der Konservierung optimal entwickelt sind. Da wir haben deutlich, vor allem bei überlagerten oder bei lange gelagerten Produkten in den Discountern oder Lebensmittelsupermärkten haben wir höhere Keimgehalte. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass eine ganze Reihe von Zusatzstoffen nicht verwendet werden dürfen und dann das andere technologisch noch nicht alles im Griff ist. Also es gibt da durchaus auch noch Probleme. Wir haben auch im Anbau noch Probleme im ökologischen Landbau. Beispielsweise schaffen wir es noch nicht, in den guten Klimazonen, wo der Pilzdruck hoch ist, beispielsweise auf Kupfer zu verzichten. Also das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und mir geht es auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Nur der Ökolandbau hat sicherlich eine Vorbildfunktion in puncto Umweltgerechtigkeit, in puncto Klimagerechtigkeit, Schadgase vermeiden, in puncto Energiebilanz und auch, denke ich, in puncto Wertschöpfung, Arbeitsplätze. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass unser Haus nur Politik für den Ökolandbau macht. Wir wissen natürlich, dass wir jetzt nicht die gesamte deutsche Landwirtschaft oder europäische Landwirtschaft umstellen könnten auf Öko. Sie könnten natürlich nicht die großen Veredelungszentren im Weser-Ems-Gebiet, meinetwegen die großen Schweinebetriebe mit Ökofuttergetreide versorgen und alles ökologisch machen. Das würde nicht funktionieren, sondern da müssten sie dann ja die Verbraucher vorher alle umstellen, dass die anders konsumieren. Weltweit kann man durchaus, da hast du ja selber mehr Erfahrung, kann man durchaus sagen, da gibt es natürlich in sehr vielen Ländern Anbausysteme, die dem Ökolandbau vergleichbar sind, schlichtweg aus der Armut heraus, weil die teuren Betriebsmittel gar nicht überall verfügbar sind. Und wenn wir, um vielleicht eine letzte Zahl zu nennen, Wir brauchen heute ungefähr 90 Millionen Tonnen Erdöl, um ungefähr 80 Millionen Tonnen Stickstoffdünger herzustellen. Und unter Klimagesichtspunkten, auch wenn das nur ein paar Prozent des gesamten Weltenergieverbrauchs ist, aber unter Klimagesichtspunkten ist es durchaus interessant, darüber nachzudenken, wie wir den natürlichen Stickstoff, der über die Leguminosen bereitgestellt wird und der die Grundlage des Ökolandbaus ist, auch im konventionellen Landbau besser nutzen weltweit. Aber das jetzt nur ausschnittshaft. Danke.
Ja, da war jetzt eine Fülle an Informationen drin dabei. Eine Sache will ich ganz kurz mal aufgreifen. Du hast so schön beschrieben, dass jetzt die Tester, die Geschmackstester, auf neu geeicht werden mussten. Und dann hast du eben am Schluss gesagt, wir können jetzt noch nicht alle Verbraucher umstellen, wenn wir wirklich die Landwirtschaft komplett umstellen wollen. Aber anfangen tun wir ja, und das Ministerium gibt ja sehr viel Geld dafür aus, die Kommunikation zu fördern. Ich habe hier gerade Tüten gesehen, die immer noch so schön und aktuell sind. Bio aus Liebe ist immer noch ein Lieblingsplakat von mir. Aber ich glaube, wir müssen bei Kindern anfangen. Und auch da habt ihr im Ministerium was gemacht. Vielleicht kannst du da nochmal reingehen. Denn der Kindergeschmack ist ja schon verdorben. Ich habe selbst 4 Kinder und weiß es, die haben auch Süßigkeiten, die haben auch mal die Haribo-Version gehabt. Aber die sind dann doch irgendwann auf den Geschmack gekommen. Auf den etwas anderen Geschmack. Was nicht heißt, dass man auf Süßes verzichten muss. Aber vielleicht da nochmal ganz kurz.
Ja, also zunächst, es ist ja bekannt, dass die Bundesregierung großen Wert darauf legt, dass die Kinderbetreuung ausgebaut wird. Und schon unter der alten Bundesregierung ist begonnen worden, dass wir die Ernährung im Kleinkindalter versuchen zu verbessern. Sprich, wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen, wo wir Erzieher und Lehrer aufklären, wo wir aber auch Caterer und Köche, die Schulen bekochen oder Caterer, die Schulen beliefern, informieren. Wir machen sehr viele Veranstaltungen da. Es gibt viele Broschüren. Es gibt auch Broschüren für Kinderärzte in verschiedenen Entwicklungsstadien der Kinder. Wie kann ich da jetzt die Kinder optimal ernähren? Das läuft nicht alles nur über Bio, aber sondern generell über Ernährung. Aber es ist natürlich in vielen Bereichen auch werden Bio-Lebensmittel empfohlen und eingesetzt, sodass wir hoffen, dass wir mit diesen Aktionen auch für die Zukunft etwas Positives bewirken.
Ja. Das ist erstaunlich und sicher schon sehr bemerkenswert. Ich kann da nur noch anfügen, in dem Fall von den Italienern lernen, denn die haben ein Gesetz, ein bundesweites Gesetz, dass die Schulverpflegung bio sein muss. Ist noch nicht umgesetzt, ist noch nicht ganz umgesetzt, aber es sind viele 100 Schulen, die das geschafft haben. Andere sind auf dem Weg und so eine Vorgabe wäre doch ein Thema, bei uns überlegen. Ich weiß, hier ist ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das wäre logisch und konsequent. Es gab jetzt hier schon so ein bisschen der Dynamik innerhalb der Panelgäste mit einer Antwort, ich glaube, es ging um die Qualitätsfrage. Ich will aber schon andeuten, dass wir eigentlich in einer Phase sind, wo ich ganz gern auch aus dem Publikum Fragen, Anregungen aufgreifen würde. Ich würde dann fragen, ob jemand eine Frage hat oder was beitragen will. Kommt dann gleich, wir haben hier die Replik und dann vielleicht ein Mikrofon nutzen. Ich weiß nicht, wie die Akustik hier im Saal ist. Ich wird übersetzt. Kann auch sein, aber ja, dann wäre es in dem Fall sinnvoll, dann zum Mikrofon zu gehen. Aber bitte erst nochmal eine Ergänzung zum Thema Qualität, was glaube ich.
Genau, ich fand sehr schön die Darstellung, das Maß, was an Lebensmittel gesetzt wird, ist einfach erstmal der Geschmack. Das ist ganz wichtig, dass auch diese, sage ich jetzt mal, halbwegs objektiven Messmittel, die ja alles nur Menschen sind, die DLG-Prüfer, dass dort mal hingeschaut wird und gesagt wird, also Bio-Lebensmittel haben eine andere Geschichte. Und der Aspekt der Zusatzstoffe und der Haltbarkeit ist ja ein ganz wesentlicher, dass wirklich dieses Maß, das an die Bio-Lebensmittel gestellt wird, es muss nämlich genauso lange haltbar sein wie das konventionelle Lebensmittel. Und das muss ohne Zusatzstoffe hergestellt sein. Das soll energieschonend hergestellt sein. Was bleibt da an der, sage ich jetzt mal, Möglichkeit, diese Qualität so lange für den Verbraucher auf dem Weg zu ihm verfügbar zu halten. Also das ist eine sehr schwierige Quadratur des Kreises, was da einfach von diesen Lebensmitteln verlangt wird. Denn man muss irgendwo schon zusehen, wie schafft man es denn, diese lange Haltbarkeit für den Handel umzusetzen, ohne Zusatzstoffe, ohne Hilfsstoffe und das dann noch sensorisch so gut hinzukriegen, dass es der Gewohnheit des Verbrauchers entspricht. Denn die Gewohnheit ist ja so, wie, sage ich jetzt mal, doch das Gros der Lebensmittel angeboten wird. Das finden wir ja als Antwort im Verbraucher wieder, dass jemand mit einem Vanilleeis, wo schwarze Krümel drin sind, aus echter Bourbon-Vanille schon überfordert ist und sagt, ist da irgendwie Dreck reingefallen und so richtig nach Vanille schmeckt es auch nicht, weil kein künstliches Vanillin drin ist, auf das er erzogen wurde, weil der Vanillepudding, der Mutter immer gekocht hat, ist eben aus dem Tütchen und immer mit Vanille, mit Vanillin hergestellt. Und wenn ich dann zu Hause mit meiner kleinen Experimentierküche einfach mal zum Top-Bio-Stärke greife und zu dem gemahlenen Vanillepulver und daraus selber einen etwas blässlichen Vanillepulver meinem Kind herstelle, dann bin ich froh, dass der noch so jung ist und der das auch wirklich gerne isst. Und deshalb bin ich auch sehr angetan von der Initiative, in den Bereich Kindheit, Schulung und so weiter reinzugehen. Die Kinder sind sehr unvoreingenommen gegenüber Lebensmitteln. Die haben natürlich ihre Prägung. Das ist so, dass Kinder einfach sehr stark auf süß aus sind. Das ist die Genetik. Die mussten dadurch, konnten die nur überleben, dass sie süße Lebensmittel gesucht haben und die bevorzugt haben. Dem muss man ein bisschen Rechnung tragen. Aber dieses Arbeiten mit den Kindern und dem was anbieten, dass sie selber auch mal kochen können und vor allem Unterstützung von den Erzieherinnen bekommen, die selber teilweise etwas überfordert sind. Ich komme ja nur aus dem Osten von Deutschland und habe mitgekriegt, was dort die Erzieherinnen alles für Anforderungen gegenüberstehen. Neuer Bildungsplan, neue Erziehungsmethoden, andere Elternstruktur. Die Eltern sind auf einmal aktiver, die Abgebementalität und überlass das den Erziehern ist nicht mehr aktuell. Man muss mit den Eltern sich auseinandersetzen. Und jetzt kommt die Ernährung dazu. Da ist sehr, sehr großer Widerstand erstmal und Ablehnung einfach aufgrund der Überforderung drin. Sodass ich da auch nur denke, die Verfügbarkeit von Bio-Lebensmitteln in einer guten sensorischen Qualität im Supermarkt, im Bioladen, auf dem Wochenmarkt, ist eigentlich das Beste, was passieren kann, dass man, wenn man sich schon mal einen Kopf gemacht hat über die Ernährung und dass man denkt, Bio ist doch vielleicht ein Tick besser, dass man die Lebensmittel dann auch beziehen kann, kaufen kann und damit dann die Kinder in einen anderen Erziehungshorizont einfach auch reinbringt und denen eine andere Geschichte bietet. Danke.
Ja, dann würde ich doch sagen, wenn Sie vielleicht zum Mikrofon gehen und sich vielleicht auch vorstellen.
Muss ich ein Knöpfchen drücken? Ja, muss ich. Mein Name ist Balfin, ich arbeite bei der Edeka. Da gibt es eine Abteilung, die gehört mir zum Marketing, das nennt sich Ernährungsservice. Wir bilden Mitarbeiter aus unseren Märkten aus zum Thema ausgewogene Ernährung, damit die den Kunden zur Seite stehen können bei der Frage nach, was kann ich denn kaufen, wenn ich mich gesund oder ausgewogen ernähren möchte. Das heißt, die haben natürlich auch eine ganze Menge Ahnung zum Thema Bio. Das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ich hier stehe, sondern eigentlich interessiert mich, wie haben Sie das bei HDI Gerling transportiert? Ich möchte nämlich ganz gerne versuchen, unserer Kantine da auf den Weg zu helfen. Wir sind schon biozertifiziert, es läuft aber noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Wie haben Sie die Mitarbeiter dazu gekriegt? Wie haben Sie das Unternehmen hinter sich geschart? Wie haben Sie es transportiert? Wie konnten Sie es umsetzen? Da krankt es ein bisschen. Ich brauche da ganz viel Schützenhilfe und deswegen stehe ich hier.
Ja, wie haben wir das umgesetzt? Einfach nur so mit einer Klarheit. Das heißt also, wir haben nicht den Gästen erzählt, was ist an den Lebensmitteln besser. Wir haben so mal Aktionswochen gemacht oder eine große Aktionswoche. Das heißt, in dieser Aktionswoche haben wir eigentlich allen Lieferanten die Möglichkeit gegeben, sich selber bei den Gästen vorzustellen. Daraufhin haben wir natürlich auch den Plan abgestimmt. Das heißt also, wenn die Molkerei da war, dann war natürlich der Vertreter der Molkerei da mit seinen ganzen Produkten. Der konnte dann durchaus seine Produkte nicht nur etwas davon erzählen, er konnte sie auch anbieten. Das heißt also, die Leute haben es begriffen, die haben es gesehen, die konnten die Fragen stellen, die Fachfrage stellen und sind vom Fachmann auch dann dementsprechend auch gleich beraten worden. Oder, was wir, die größte Aktion, die wir gemacht haben, beim Einführen von Bio-Rindfleisch dann eben, wir haben die Leute eingeladen, also alle Gäste auf dem Wochenende, wer wollte, gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, sich diesen Bio-Bauernhof oder die Höfe anzusehen. Das heißt also speziell in Sauerland sind 4 Busse gefahren, wir waren damals 160 Leute circa, und dorthin gefahren und dann konnten die Bauern direkt vor Ort den Leuten mit mehreren Methoden, mit Quiz, mit Führung, mit Kinderprogramm, den Leuten also beibringen, was passiert da. Oder es waren Winzer, waren da, die haben natürlich dann ihre Produkte eben angeboten, haben gesagt, warum ihr Wein, ihr Produkt besser ist. Oder der Obstbauer war da, der hat sich am leichtesten gehabt. Da hat seine ganze Obstpalette ausgestellt, das war damals im Herbst. Und allein die Sensorik von Bio-Apfel und die Optik, die war gigantisch. Die hatten frischen, gepressten Apfelsaft angeboten. Also die Leute waren, sagen wir, wirklich Feuer und Flamme vom Brot, vom Käse. Also all diese Produkte haben wir eigentlich letztendlich die Hersteller herangeholt, haben die Leute probieren lassen. Und danach gab es eigentlich, sagen wir, so gut wie keine Schwierigkeiten. Im Vorfeld natürlich, muss ich sagen, haben wir das Ganze auch mit den Leuten aus der Küche gemacht. Also mit denen sind wir wirklich zur Molkerei gefahren, zum Winzer gefahren, auf den Biobauernhof gefahren und haben erstmal die davon überzeugt, dass man auch, das ist wirklich Bio. Und warum ist es Bio und warum schmeckt es besser? Wie ist die Verfahrensweise? Die waren da vollkommen im Thema drin und konnten nach dieser Aktionswoche beim Einführen der Produkte dann natürlich auch Rede und Antwort stehen. Die wussten, wovon sie reden, die haben es selber gesehen, die haben es begriffen. Und sag mal, da muss man den Fachmann oder den Praktiker muss man sich auch mit der Praxis kommen. Das reicht nicht, wenn ich dem jeden Buch oder Broschüre in die Hand drücke. Das wollen die Leute nicht. Den Versicherungsleuten reicht es auch nicht aus. Also die haben wir vorher, die Erfahrung mussten wir leider Gottes auch machen, die haben wir vorher aufgeklärt, jede Woche mit